SRF 1.
Deine Mundart auf SRF 1.
Ist euch auch schon aufgefallen, wie ähnlich das gewisse schweizerdeutsche Wörter an einem englischen Wort sind? Berndeutsch «hamme», zum Beispiel auf Englisch «ham». Oder «einen Weg», Englisch «anyway». Ist das ein Zufall? Oder gibt es da dafür einen Grund? Diese Frage diskutiert Nadia Zollinger, die Gastgeberin vom Podcast «Deine Mundart», mit unserem Sprachexperten Markus Gasser. In der nächsten halben Stunde, und kleinen Spoiler schon mal, die Ähnlichkeiten sind ganz und gar kein Zufall.
Also bevor wir jetzt in das neue Thema eintauchen, müssen wir jetzt ausnahmsweise schon noch ein bisschen aufbesseln von letztem Mal. Wenn wir schon so ein grosses Tamtam machen um das Wort des Jahres 2021, müssen wir jetzt schon noch kurz sagen, wer jetzt da eigentlich das Rennen gemacht hat.
Meinst du, das haben nicht schon alle mitbekommen?
Ich weiss es nicht, aber wir wollen es verhindern, dass es jemand nicht mitbekommt. Also komm, sag doch schnell, du darfst. Wer hat gewonnen?
Okay, also nur noch mal zum schnell klar machen. Nicht wir haben das gewählt, sondern das war eine Jury von sprachaffinen Leuten. Oder? Und die haben gefunden, das Wort vom Jahr, das typisch ist für das Jahr, ist Impfdurchbruch.
Gutes Wort.
Absolut gutes Wort, oder? Das ist wirklich typisch für 2021. Und das zweite Wort, also Rang 2, ist Starkregen. Klar, wegen dem verschifften Sommer. Und das dritte Wort, Entfreunden, irgendwie auch klar, oder? Die Spaltung der Gesellschaft.
Richtig. Aber ich finde, die wahre Siegerin, das ist unsere Hörerin Christa Fessler, die am Radio den besten Satz aus diesen drei Wörtern gebastelt hat. Sie hat geschrieben, «Weder Starkregen noch Impfdurchbruch schafften es, uns zu entfreunden.»
Also, wenn ich das erste Mal gehört habe, habe ich gerade ein Tränchen müssen
im Gell? Das ist so ein persönlicher Satz.
Gut.
Ja, mir gefällt es. Und anhand von diesem Satz, ist wunderbar, kann ich auch gerade unser nächstes Thema etablieren. Starkregen, oder? Nehmen wir mal Regen. Rain auf Englisch. Auf Schwedisch Ren, auf Norwegisch Rein, auf Dänisch Rein. Und lustig, Starkregen, kräftig Rein. Hä? Das tönt schwer nach Verwandtschaft. Das ist quasi das Gleiche.
Du hast Säiseldeutsch vergessen.
Oh.
Die sagen Rain.
Ja, Weltsprache Säiseldeutsch vergessen, Entschuldigung. Aber es ist kein Zufall, oder? Weil, wenn wir jetzt noch Freunde anschauen, das ist Englisch Friend und Holländisch Freund. Mhm. Was ist da los, Markus? Sind wir alle miteinander verwandt?
Ja.
Ist das so Adam und Eva von der Sprache?
Ja, irgendwie schon. Also es ist zwar schon ein Zeitchen her, aber tatsächlich vor allem eben die nordischen Sprachen Deutsch, Englisch, Norwegisch, Schwedisch, Dänisch, dann auch Friesisch, Niederländisch und Isländisch und Färöisch, die gehören eigentlich alle zusammen. Die sind eine Sprachfamilie. Die sind eng miteinander verwandt. Die haben die gleiche Wurzel. Und jetzt besonders interessant ist ja eben an dem Ganzen, die Wörter, die im Schweizerdeutschen und im Englischen oder auch im Schweizerdeutschen und im Norwegischen gleich sind oder fast gleich, aber im Hochdeutschen gibt es sie nicht mehr. Oder? Das ist ja so spannend.
Genau, von denen haben wir erstaunlich viel zugeschickt bekommen nach unserem Aufruf. Und was hast du jetzt rausgepickt?
Also ich habe mir rausgepickt Englisch «ham», Berndeutsch «hamme», Berndeutsch «hurtig» und Dänisch-Norwegisch «hürti». Oder dann auch noch Walliserdeutsch «Summi» und Englisch «Som».
Wie immer grossartig, Schwarmintelligenz. Also, wie kommt das zu diesen Verwandtschaften? Das schauen wir uns genauer an.
Ja. Hinter Hanses Heiris Haus hustet 100 Hasen. Auf der anderen Seite flext der freshe Du mit fettem Karren. Viele finden, unsere schöne Mundart ist am Go. Aber lots of people können den ganzen Trouble nicht verstehen. Beide dünnt sich anzünden, abfuhren, abmuxeln. Die Mundart ist am Abserblen, kannst sie gerade ins Grab leeren. Beide haben jetzt Beef, shootet verbale Gunbullets. Was ist jetzt der Grund da? Es ist deine Mundart. Deine Mundart. Mit Nadia Zollinger und Markus Gasser.
Also du hast mir schon Steilpass gespielt, gell, mit diesen vielen Beispielen. Die schauen wir an, alle, von Hamme bis Hurtig. Aber ich möchte mit etwas anderem anfangen. Und zwar mit einer Sprachnachricht von Toni Durrer.
Ja, guten Tag wohl. Hier ist Toni von Kerns. Ich suche da Wörter mit Fremdsprachen, Zusammenhang. Ein altes Wort, hier zu Obwalden gesagt worden ist, Kalatzen. Man geht Kalatzen, Frühstücken. Ich war im Gespräch mit einem Italiener und der hat Calolzione, irgendwie so. Der hat auf jeden Fall verstanden, was ich gemeint habe mit Kalatzen.
Wie ist jetzt das mit Kalatzen und irgendwie so auf Italienisch?
Ja, ja, das hat natürlich schon miteinander zu tun. Da hat er völlig recht. Italienisch zum Morgen heisst Colazione oder prima Colazione. Und das Wort ist eingedeutscht worden zu Kalatzen. Das war früher eigentlich noch weiter verbreitet in der Deutschschweiz. Aber heute ist es, glaube ich, schon wirklich nur noch in der Innerschweiz gebräuchlich. Wenn überhaupt noch, ist es wahrscheinlich eher am Verschwinden. Es gibt ja im Schweizerdeutschen ein paar so Italianismen, wie man sagt. Oder? Also Fazzenetli für Nasentuch kennen viele noch. Oder der Binetsch für einen Spinat. Oder auch Ciao als Gruß kommt aus dem Italienischen. Allerdings, das Kalatzen ist vermutlich nicht über das Italienische ins Deutsche gekommen, habe ich noch herausgefunden, sondern eher über das Kirchenlatinische, also über das Latinische der Klöster im Mittelalter.
Also was ist jetzt da mit Sprachverwandtschaft?
Also da ist jetzt eben nichts mit Sprachverwandtschaft.
Nein, jetzt bin ich schon ein bisschen traurig.
Wenn wir so unterscheiden, also wenn Wörter zwischen zwei Sprachen sich sehr ähnlich sind, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ist es ein Lehnwort oder es ist ein Erbwort.
Also es ist entweder ausgelehnt worden, ich nenne das jetzt mal adoptiert, also eine Scheinverwandtschaft, oder sie haben wirklich gemeinsame Vorfahren.
Ja, genau, sehr gut zusammengefasst.
Und Kalatzen ist in dem Fall ein Adoptivkind. Ich sehe es schon kommen.
Ein Adoptivkind aus dem Mittelalter. Aber wenn Wörter gemeinsame Vorfahren haben, dann gehen sie viel weiter zurück, meistens als ins Mittelalter. Also Deutsch und Englisch und alle die nordischen Sprachen, die ich vorhin schon aufgezählt habe, die gehen aufs Urgermanische zurück. Also eine gemeinsame germanische Sprache, die so im ersten Jahrtausend vor Christus geredet worden ist.
Jesus Christus, du! Das sind ja 3000 Jahre.
Ja.
Ja, weiss man denn, wie das tönt hat?
Man hat praktisch keine Quellen. Es ist eigentlich eine schriftlose Kultur. Es gibt ein paar Runeninschriften vom Germanischen. Und die Römer haben natürlich schon geschrieben. Und in ihren latinischen Texten kommen manchmal, weil sie ja mit den Germanen in Berührung kommen, sie kommen manchmal einzelne germanische Wörter vor. Aber zum allergrössten Teil ist das Urgermanisch nicht überliefert, sondern eine rekonstruierte Sprache.
Ja, wie geht das?
Dass man rekonstruiert. Mhm.
Man muss ja Teile haben.
Ja. Ja, man vergleicht die ältesten Formen, die man hat, von all diesen Sprachen, die eben miteinander verwandt sind, also eben von den heutigen germanischen Sprachen in diesem Fall. Und die ältesten schriftlichen Belege kommen in der Regel aus dem 1. Jahrtausend nach Christus, also sehr viel später, oder? Und das ist dann eben das Althochdeutsche oder das Altnordische und so weiter, die ersten schriftlichen Zeugnisse. Und wenn man das alles miteinander vergleicht und dann auch noch so ein bisschen Sprachgesetz kennt, wie Sprachen sich entwickeln, dann kann man logisch rückschliessen darauf, wie die Urform von so einem Wort hätte müssen geheissen haben.
Ja, es ist mir ein bisschen zu anstrengend.
Schon?
Ja.
Erst angefangen.
Nein, mir ist es zu komplex und zu abstrakt. Ich brauche ein Beispiel. Lass mal das, was uns Chris Steinegger geschickt hat.
Was ein Wort ist, das im Englischen und im Deutschen immer wieder Zusammenhang hat. Hamme sagt man in Bern zu Schinken. Und Schinken auf Englisch ist Ham. Also das ist für mich eine sehr frappante, zusammenhängende Geschichte.
So, ganz konkret, ist jetzt das ein Beispiel für so eine Urverwandtschaft?
Das ist es nicht nur ein Frappanz, sondern ein perfektes Beispiel.
Voilà, dann tun wir es doch anhand von dem anschauen.
Darum habe ich mich natürlich jetzt gerecht und darauf vorbereitet, dass eben Ham oder Hamme ist im Altenglischen und im Althochdeutschen schon beleidigt, also schon im frühen Mittelalter. So die ersten schriftlichen Belege sind eben so ab dem 8. Jahrhundert. Und das bedeutet dann schon Hinterseite des Oberschenkels, wie es jetzt auch ist. Also der Schinken ist ja eigentlich der Hinterseite.
Der Hamstring.
Damals hat es auch noch Kniekehle bedeutet, aber die zweite Bedeutung ist eigentlich in beiden Sprachen dann irgendwann verloren gegangen. Und es ist auch im Altnordischen belegt, also Altniederländisch heisst es Höm. Und auch im Hochdeutschen vom Mittelalter ist es als Hamma belegt. Also kurzum, im ganzen germanischen Sprachraum ist das Wort gewesen. Und aus diesen überlieferten Formen rekonstruiert man jetzt eben die urgermanische oder die protogermanische Form, wie man auch sagt, Hamma.
Ja, das ist alles schön und gut, mein Lieber, aber in Deutschland sagt ja kein Mensch Hamme. Und Deutsch gehört ja schon auch zu den germanischen Sprachen,
ja, klar,
oder?
Aber eben, ich habe es ja gesagt, es war im deutschen Sprachraum verbreitet gewesen. Und zwar nach dem Beleg beim Grimm, im grossen Wörterbuch der Brüder Grimm, bis ins 18. Jahrhundert gibt es dort Beleg, aber dann ist es aus der Hochsprache, also aus der gemeinsamen Schriftsprache, die dann entstanden ist im Deutschen, oder, ist es verdrängt worden von Schinken.
Und darum sieht es jetzt heute so aus, als wäre jetzt unsere Sprache Schweizerdeutsch näher verwandt mit Englisch als mit Hochdeutsch, weil wir Hamme sagen und die Engländer Ham.
Genau.
Dabei haben wir vor 2500 Jahren alle Hamme gesagt, auch die Deutschen.
Ziemlich richtig so, ja. Aber Deutsch hat es damals ja gar noch nicht gegeben. Das hat sich ja dann erst aus dem Urgermanischen langsam als eigenständige Sprache herausentwickelt. Mhm. Also genauso, wie sich auch Englisch und Norwegisch aus dem Urgermanischen herausentwickelt haben. Also alle Sprachen der germanischen Sprachfamilie.
Das ist «Deine Mundart», ein Friendly Battle mit Nadia Zollinger und Markus Gasser.
Ist denn das bei Sumi und Sam auch so? Also die Walliser sagen ja Sumi für die einen, genau gleich wie das Englische Sam, ein Paar, Mengi. Ist das auch so eine Urverwandtschaft, wo jetzt Deutschland einfach
das ist sehr vergleichbar, ja.
Verloren gegangen ist?
Es ist übrigens nicht nur im Wallis noch in Gebrauch, sondern in allen alpinen Dialekten, also vom Seislerdeutschen über das Berner Oberlang, Ob- und Nidwalden, Uri bis zu den Bündnerwalsern, die sagen das Sumi, Sum auch noch.
Ah, und die Rudi schreibt im Fall noch, auch auf Niederländisch, Soms.
Genau.
Wahrscheinlich falsch ausgesprochen, aber
ja,
so geschrieben.
Nein, ich habe das kurz recherchiert, Sommiche habe ich gefunden für einige. Also es kommt in allen skandinavischen Sprachen vor. Wirklich ganz ähnlich wie die Hammen, oder? Nur, dass das Summ schon viel früher aus dem Deutschen verschwunden ist.
Mhm.
Aber im Mittelhochdeutschen ist es genauso beleidigt wie im Mittelniederdeutschen. Also im Deutsch vom Mittelalter, von Nord bis Süd, kann man sagen.
Jetzt habe ich aber gerade ein kleines Gnusch in meinem Vaterkörbli. Was jetzt? Mittelniederdeutsch, Altnordisch, Urgermanisch. Du, von welcher Zeit reden wir jetzt eigentlich genau? Kannst du jetzt mal ein bisschen sortieren da? Ich komme nicht mehr draus.
Sorry, es ist ein Rechtsjonglieren mit den Jahrhunderten, gibt es ja zu.
Ich kann eben nicht jonglieren.
Nicht?
Nein.
Als,
nicht einmal mit Tüchli.
Als Vorturnerin und Fitnesstrainerin?
Nein, okay. Ich kann auf 8 zählen, vorwärts und
rückwärts. Also, wir haben die heutigen Einzelsprachen, oder? Mhm. Schon aufgezählt, Deutsch, Englisch, Holländisch, Dänisch und so weiter.
Mhm.
Und die gehen zurück auf eine gemeinsame Ursprache, eben das Urgermanisch oder Protogermanisch, das sich irgendwie zwischen 2000 und 500 vor Christus entwickelt hat. Aber von dieser Sprache haben wir eigentlich praktisch keine schriftlichen Zeugnisse. Das haben wir jetzt schon mal gehabt.
Darum ist es rekonstruiert.
Genau. Mhm. Ah, vielleicht noch das älteste schriftliche Dokument, das überhaupt in einer germanischen Sprache gibt, ist im 4. Jahrhundert nach Christus. Das ist die sogenannte Wulfila-Bibel. Das ist der gotische Bischof Wulfila gewesen. Der hat mit einer Gruppe von Übersetzern die Bibel ins Gotische übersetzt.
Mm.
Und das Deutsche, so wie wir es heute kennen, einigermaßen, hat sich so nach 500 nach Christus als eigene Sprache ausbilden. Und dann unterscheidet man zwischen einem Hochdeutschen, das ist die südliche Hälfte des deutschen Sprachraums, also die sozusagen geografisch höher liegen, oder näher bei den Alpen, und dem Niederdeutschen, also die nördliche Hälfte des deutschen Sprachraums. Und aus dem Hochdeutschen haben wir die ältesten Schriftzeugnisse so etwa ab dem 8. Jahrhundert nach Christus. Das ist dann eben das Althochdeutsche.
Mhm.
Und dann so ab 1200 redet man vom Mittelhochdeutschen. Und dann so ab dem 15. Jahrhundert redet man vom Neuhochdeutschen. Also man macht halt aus diesen verschiedenen Dingen so verschiedene Altersstufen, die jeweils durch markante Veränderungen bei den Lauten oder bei den Wörtern kann man sagen, ah, jetzt ist eine neue Sprachstufe erreicht, sozusagen. Und ganz ähnlich ist es eben auch mit dem Niederdeutschen, mit dem Englischen, mit dem Norwegischen, die tut man in so Altersstufen ein.
Und darum wird es so komplex.
Fertig, Theorieblock.
Eieiei. Du, ich bin noch einmal hängen geblieben, und zwar hast du das Wort gotisch gesagt. Für mich ist das so eine Epoche mit Kunst und Architektur und dem ganzen Schnickschnack. Aber als Sprache habe ich jetzt das noch nie gehört. Ist das auch eine Sprache gewesen?
Gut, noch nie von den Westgoten und den Ostgoten gehört. Asterix.
Nein.
Hm. Also, das ist auch ein Volk gewesen. Es ist eine ausgestorbene Sprache im Ostseeraum. Aber ich glaube, das ist jetzt eine eigene Geschichte.
Okay.
Ich will es nicht strapazieren.
Gut, machen wir es nicht noch komplizierter, als es einen Weg schon ist. Aber Ostseeraum, jetzt hast du mal etwas gesagt. Geografie.
Ja.
Wenn wir jetzt von Germanisch und Urgermanisch reden, von welcher Gegend reden wir jetzt da?
Ja, gute Frage. Das ist so Dänemark. Das ist wirklich so der Kern, die dänische Halbinsel und dann eben auch alles, was so drumherum ist. Südschweden, Südnorwegen und dann Norddeutschland, Gegend um Hamburg, westlich bis Holland, also bis um mit zum Teil Holland und östlich so bis ins polnische, heutige polnische Gebiet hinein. Das ist so das Kerngebiet der Germanen. Und von dort aus haben die sich dann im Laufe der Jahrhunderte ausbreitet. Also einerseits Richtung Westen auf England, oder? Bekanntlich die Angeln und die Sachsen. Und Richtung Süden, bis zu den Alpen und auch natürlich nordwärts, Schweden, Norwegen, bis auf Hammerfest, da die berühmteste, nördlichste Stadt Hammerfest.
Ja, jetzt habe ich so einen Eindruck, wo und wenn dass die Urgermanen so gelebt haben. Aber das Wichtigste hast du mir nicht beantwortet, weil was mich natürlich am meisten interessiert, wie dass die gelebt haben. Das ist jetzt ein riesiges Gebiet, das du da abgesteckt hast mit deinen Fähnchen. Haben sich die alle untereinander können verständigen?
Also das riesige Gebiet war ja am Anfang noch nicht riesig gewesen. Eben die Urgermanen, die, also außer du findest das schon riesig, aber Dänemark und ringsum
finde ich ist schon so
überschaubar. Ja. Also bis zu der Völkerwanderungszeit, so bis 1400, ist das so ungefähr in diesem Rahmen dort oben geblieben und vermutlich haben sich dort die Sprachen schon auch schon ein bisschen in Dialekt entwickelt, aber vermutlich haben die sich tatsächlich verstanden.
Gäbig.
Du hast gefragt, wie haben die gelebt. Das ist natürlich sehr schwer zu sagen. Da müsste man dann auch noch die Archäologie fragen und so. Das wäre ja fast auch ein eigenes Thema. Was ich jetzt so von der Sprache her kann sagen, aufgrund von diesen germanischen Erbwörtern, also von diesen Wörtern, die man auf das Urgermanische kann zurück rekonstruieren, kann man eine Art einen Alltagswortschatz rekonstruieren von denen. Und das sagt uns natürlich ein bisschen etwas über das Leben.
Bring Beispiel. Über
das, was sie, für das, was sie Wörter hatten, das muss es ja auch gegeben haben. Oder? Also zum Beispiel aus dem Haushalt Wörter wie Bett, Stuhl, Wiegen, Brot, Kuchen, Brei, Mus.
Ach, Kuchen auch schon?
Ist vielleicht nicht das gleiche wie der heutige Kuchen, aber so eine Art bachniges Ding muss es schon gegeben haben. Oder? Oder Hemd, Rock, Hose, Kleid, Seife. Die Sachen hat es alle schon gegeben. Schiff, Segel, Dorsch. Daraus weiss man, dass die mit Schifffahrt zu tun haben und mit Fischfang zu tun haben. Oder? Oder dann Wörter wie König, Volk, Erbe, Schwören, Buße. Da kann man etwas über die Staatsform und die Rechtsform, wie die miteinander gelebt haben. Und so weiter.
Spannend. Gefällt mir.
Also und so weiter. Eben, es ist begrenzt, was man aus dem herauslesen kann, aber man kann aus dem etwas lesen.
Mal, ich habe jetzt gelernt, es hat schon Kuchen gegeben, das langt mir. Aber ich schlage jetzt vor, wir schauen uns ein paar ganz konkrete Beispiele an, die uns geschickt worden sind und schauen dann, was uns die Verwandtschaft zwischen den Sprachen anhand von diesen Beispielen sagt. Okay? Mhm. Also, der Kilian aus Zofingen hat uns eine Sprachnachricht geschickt.
Ich habe auch ein Beispiel aus Norwegen. Wenn man dort in den Ferien unterwegs ist und sich eine Übernachtungsmöglichkeit sucht, bieten sich viele so einfache kleine Hütten in den Gärten von Einfamilienhäusern an. Damit man aber weiss, ob die schon besetzt oder noch frei sind, trifft man an den Gartenhägen auf handbeschriftete Holzschilder, wo draufgeschrieben ist, ob taget oder ledig. So weiss man, ob so ein Hütchen beleidigt oder noch zu haben ist.
Ich finde das so lustig. Und der Marco Chance schreibt in einem Kommentar auf srf.ch auch, finde ich immer wieder lustig, wenn ich auf Campingplätzen in Norwegen freie Hütten als Unterkünfte sehe. Deutsch, Hütte verfügbar, Norwegisch, Hütte ledig.
Man spricht auch Hütte aus.
Ah, ist aber mit also, Y
das,
geschrieben.
Ja, das entspricht dem Ü bei uns.
Ah, so. Also, Hütte und ledig. Das sind in dem Fall Erbwörter aus dem Urgermanischen.
Also ledig sicher.
Ja.
Obwohl der Grimm schreibt, es sei so ein bisschen eine komische Beleglage in diesen verschiedenen Sprachen und Zeiten. Aber die Grundbedeutung ist auf jeden Fall frei, unbehindert. Und im Deutschen hat sich dann die Bedeutung eingängt auf unverheiratet. Heute braucht man es ja nur noch für das eigentlich in unserer Sprache.
Ist auch frei.
Ist auch frei, genau. Bei heute ist es ein bisschen komplizierter. Da muss ich jetzt ein bisschen ausholen. Da kommen wir jetzt ins Gebiet der Lautverschiebungen.
Lautverschiebungen.
Also die Einteilung von Sprachen in so Zeitperioden, die ich vorhin gesagt habe, also Mittelhochdeutsch, Althochdeutsch, Germanisch, wenn man noch weiter zurückgeht, Indoeuropäisch, ist noch vor dem Urgermanischen gewesen. Die Einteilung in Zeitperioden macht man vor allem aufgrund von regelmässigen Sprachveränderungen, vor allem Lautveränderungen, die man feststellen kann.
Also, wie unterscheidet sich jetzt zum Beispiel Germanisch von der vorherigen Sprache? Was hast du jetzt gesagt? Indo-Europäisch. Es ist komplex. Gibt es da jetzt ein System? Weil die Sprachen, die verändern sich ja nicht von heute auf morgen.
Nein, das ist ein ewig langer Prozess. Und wie das alles ganz knapp bleibt, weiss man ja nicht. Man sieht einfach die verschiedenen Stufen, aber die Zwischenzeit, wo sich das wo und wenn, wie sich das verändert hat, über das weiss man halt nicht so viel. Oder? Aber richtig, das Germanische gehört zum Indo-Europäischen. Eigentlich indoeuropäisch, das sind die allermeisten Sprachen zwischen Indien und Europa, wie indoeuropäisch ja sagt. Oder? Und sie in diesem Fall alle weiter aussen verwandt miteinander. Und aus dem so einer Art gemeinsamen indoeuropäischen heraus hat sich dann das Germanische eben durch regelmäßige Veränderungen zu einer eigenen Gruppe entwickelt. Und diese Veränderungen nennt man die erste oder germanische Lautverschiebung.
Es ist wieder sehr komplex. Kannst du mir ganz ein konkretes Beispiel machen? Was ist so eine Lautverschiebung? Ganz konkret.
Zum Beispiel aus einem indoeuropäischen P ist im Germanischen ein F geworden. Berühmtes Beispiel, latinisch Pater. Altindisch Pitar, gehörst du heute das gleiche Wort, ein bisschen andere Vokale. Persisch Peder, das ist alles unverschoben. Und aus dem P wird in den germanischen Sprachen eben das F, Deutsch Vater, Englisch Vater, Schwedisch Vater.
Ah, das gefällt mir schon viel besser. Jetzt wird es konkret. Jetzt kann ich mir etwas vorstellen. Übrigens, zu Persisch haben sie uns ja auch ganz viele Menschen geschrieben, dass ihnen da Verwandtschaften aufgefallen sind, zum Beispiel Nadine. Mutter heisst sie auf Persisch Mader, Bruder Berader und Tochter Tochter und Vater Peder.
Genau. Und jetzt weißt du warum. Die Wörter gehören alle in einer noch älteren Sprachstufe an als die germanische, eben im Indoeuropäischen. Und haben also eigentlich die gleiche Wurzel. Und ganz ähnlich wie Pater, Vater ist es bei Griechisch Bella, Latinisch Pellis, Deutsch Fell oder Schwedisch Fjell oder Latinisch Nepos, Enkel, Deutsch Neffe, also auch wieder PF. Oder? Und dann gibt es noch eine ganze Reihe von so regelmässigen Lautverschiebungen, die eben zum Urgermanischen geführt haben und die darum eben die heutigen germanischen Sprachen verbinden.
Ich kann folgen. Also wenn man so Lautverschiebungen kennt, dann kann man vielleicht auf die Ursprungsvariante schliessen. Aber ausgegangen sind wir jetzt vom Wort «hütte».
Ja, stimmt.
Magst du dich erinnern?
Ja.
Warum ist jetzt das so kompliziert?
Weil es zwischen der ersten Lautverschiebung, die sagen wir eben vor 2'500 Jahren war, die germanische, und heute noch mehrere so Lautverschiebungen gegeben hat, immer wieder. Zum Beispiel die zweite oder hochdeutsche Lautverschiebung. Die war etwa 1000 Jahre später. Und die hat eben, wie sie sagt, die hochdeutsche Lautverschiebung nur die hochdeutschen Dialekte betroffen, also nur die Dialekte vom südlichen deutschen Sprachraum, also zum Beispiel unser Alemannisches, unser Schweizerdeutsch, aber nicht die nördlichen germanischen Sprachen und Dialekte. Und dank dieser Lautverschiebung sagen wir heute eben Wasser. Und im Niederdeutschen, im Holländischen, im Englischen, also in all diesen nördlichen Sprachen, sagt man Water oder Water. Oder Englisch Pepper. Und Schwedisch Peppar, Niederdeutsch Pepper und bei uns Pfeffer. Also dort ist P zu Pf geworden. Das ist auch ein Teil von dieser Hochdeutschen.
Und was ist jetzt heute?
Jetzt kommt es langsam. Eine von diesen hochdeutschen Verschiebungen ist von germanischem D zu althochdeutschem T. Also wir sind jetzt wieder im hochdeutschen Raum, im schweizerdeutschen Raum. Oder? Und Schwedisch haben die das eben nicht gemacht, sondern ist Schwedisch Bad, Englisch Bad, Niederländisch Bad, also alle mit D. Aber Hochdeutsch «Betti», dann später «Bett». Und wenn jetzt heute, jetzt kommt es, ein germanisches Erbwort wäre, dann müsste man ja die Verschiebung von «D» zu «T» in allen Sprachen rückgängig machen. Und dann würde es in den nördlichen Sprachen «Hüde» heissen.
Heisst aber nicht.
So wie «Bett». «Bädisch» müsste «Hütte» «Hüde» sein. Ist aber nicht der Fall. Das heisst, in diesen Sprachen muss das Wort «Hütte» aus dem Hochdeutschen, also aus den südlichen Deutschen, Dialekt später, nach dieser ganzen Verschieberei, entlehnt worden sein. Sonst müsste sie eben heute heissen oder so. Kommst du raus?
Ehrlich gesagt, das ist schon ein bisschen dicke Post. Also, warte jetzt, ich probiere mal zu sortieren. Also, es hat Indoeuropäisch gegeben und daraus hat sich das Germanische mit Lautverschiebungen entwickelt. Pater, Vater. Richtig bis jetzt?
Ja.
Gut. Später hat es wieder Lautverschiebungen gegeben, also noch mehr Lautverschiebungen. Wo dann die verschiedenen germanischen Sprachen so unterschieden haben.
Genau.
Zum Beispiel
Hoch und Nieder.
Genau. Pepper, Pfeffer. Und in diese Logik passt jetzt eben deine Hütte nicht. Weil sonst müsste es Englisch «hat» heissen und nicht «hat». Und darum muss das Wort später aus dem Hochdeutschen in die nördlichen Sprachen übernommen worden sein.
Die Mundart.
Ich wäre schon froh, wenn wir jetzt noch ein paar einfachere Beispiele anschauen könnten. Der Marco Bixel zum Beispiel schreibt «Hurti», das ist ja berndeutsch «rasch», also so «schnell, schnell», und «Hurtigruten», «schnelle Bootsverbindung an norwegischer Küste». Da kann man schon Parallelen ziehen, oder?
Ja.
Ohne jetzt 27'000 Lautverschiebungen zu erklären.
Das ist deutlich einfacher, das gebe ich zu. Man sagt übrigens «Hurtigruten».
Ach, nicht excuse.
Nicht «Hurtigruten». Und das bedeutet tatsächlich wörtlich «schnelle Route». Und das Wort «hurtig» ist im Mittelalter noch im ganzen deutschen Sprachraum verbreitet gewesen, also nicht nur in der Schweiz. Eigentlich ist das Wort aus einem mittelalterlichen Ritterturnier, kommt glaube ich ursprünglich aus dem Französischen, mit der Bedeutung «tapfer», «kampfbereit», und ist dann später hat es dann die Bedeutung «geistig», «gewandt», «flink» bekommen und ist dann schließlich zu schnell geworden.
Jetzt gefällt es mir noch viel besser.
Wie es aus dem Ritterturnier kommt.
Ja.
Das heisst jetzt aber auch, es ist kein germanisches Erbwort, es ist viel jünger, mhm, und eben aus dem Französischen. Und darum muss es aus dem Norwegischen aus ein Lehnwort sein. Und vermutlich ist es über die Handelsbeziehungen zwischen den deutschen und den skandinavischen Ländern im Mittelalter ins Norwegische hineingekommen. Also die Hanse, ich weiß nicht, sagt ihr das etwas? Mhm. Die Handelsvereinigung im ganzen Ostseeraum, vom ganzen Mittelalter, wo Dutzende von Städten dabei waren. Und der Verhandlungsspruch von dieser Handelsvereinigung war Plattdeutsch. Also der niederdeutsche Dialekt. Und aus dem heraus muss dann, also kann man sich ja vorstellen, wenn die alle die das Plattdeutsche als Verhandlungsspruch, dass dann auch gewisse Wörter in die anderen Sprachen reingekommen sind.
Mhm. Kann ich mir vorstellen und darf ich jetzt raten. Aus dem Hochdeutschen ist es nachher verschwunden, Bus. Ja. Verdrängt worden von, ich weiß auch nicht, schnell, flink, rasch.
Genau.
Ja, richtig.
Manchmal ist es dann doch wieder einfacher.
Ja, das gefällt mir eben. Ich bin ein simples Gemüt, Markus. Aber mir ist noch etwas anderes aufgefallen bei diesen ganzen Beispielen, die wir jetzt besprochen haben. Hurti, Berndeutsch. Hamme, Berndeutsch. Sumi, Berner Oberland. Merkst
du? Bist du gemerkt?
Ist alles Berndeutsch.
Ja, aber das hat, glaube ich, nicht mit Berndeutsch als Sprache zu tun. Also nicht, weil jetzt Berndeutsch so klingt wie Englisch oder irgend so etwas, sondern es hat damit zu tun, dass Berndeutsch oder eben überhaupt alle alpinen Dialekte konservativer sind als die Mittellanddialekte. Das heisst, sie verändern sich viel langsamer, sie bewahren alte Wörter länger.
Ist das jetzt nicht Klischee, dass die langsam sind?
Es ist nicht die Berner sind langsamer, sondern die Veränderung der Sprache ist langsamer. Voilà. Mhm. Also weil die Mobilität in der Städte vom Mittelland ist schon viel länger, viel höher. Oder der Austausch, der Erneuerung, der Wandel und all das. Und das nimmt ja auch die Sprache mit. Und darum haben halt alle alpinen Mundarten, die viel länger, viel isolierter waren, noch viele alte Wörter bewahrt, die früher überall im Schweizerdeutschen waren. Und eben häufig auch im gesamtdeutschen Raum, mhm, also auch in der heutigen Bundesrepublik verbreitet waren und seither aber dort verschwunden sind. Und da kommt noch dazu, dass in Deutschland mit der Standardsprache eine einheitliche Sprache entstanden ist, die für alle unterschiedlichen Dialektregionen vom deutschen Sprachraum genau gleich gültig ist. Und das hat natürlich zu einer Reduktion von Vielfalt geführt, oder? Weil viele, mhm, regionale Varianten sind weggefallen zugunsten von dieser einen Variante, die in die Standardsprache gekommen ist und sich dort durchgesetzt hat. Und darum sieht es so aus, wie wenn ganz viele Sachen nur noch im Schweizerdeutschen und eben vielleicht im Nordischen ist, aber dazwischen nicht mehr. Aber faktisch sind die früher im deutschen Raum auch gesehen, aber sozusagen durch die Standardsprache verdrängt worden.
Also ich muss schon ganz ehrlich sagen, das ist jetzt schon das schwierigste Kapitel von unserer Podcast-Geschichte.
Hätte man gescheiter nicht gemacht.
Mal, es ist spannend, aber ich muss mich schuderhaft konzentrieren.
Ja, es geht tief ins Fachgebiet rein, wo man, es fällt mir selber auch immer wieder schwer.
Auch jonglieren ist eben schwierig gewesen.
Der Durchblick zu behalten.
Du, nächstes Mal wird es wieder ein bisschen einfacher, oder? Was meinst du?
Auf jeden Fall. Ungenaue Wörter. Das ist sicher weniger Theorie und sicher weniger Fachtermini und so.
Es geht ja darum, dass gewisse Wörter, die wir alltäglich brauchen, nicht ganz präzise sind. Zum Beispiel Corona oder Lockdown. Mhm.
Also, wenn ich sage, ich habe Corona, mhm, dann ist das dumm gelaufen und kommt hoffentlich wieder gut, mhm, das muss ich sagen. Habe ich bis jetzt nicht müssen sagen, Holz anlegen. Aber zweitens stimmt es nicht ganz. Oder? Corona ist ja eigentlich nur ein Sammelbegriff für alles Mögliche. Es gibt ja verschiedene Coronaviren. Oder? Das, was ich meine, und dann jetzt müssen recherchieren, damit ich es richtig kann, mhm, sagen, ist Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus Type 2.
Und wir haben in der Schweiz auch noch nie Ausgangssperre gehabt. Also Lockdown. Sondern genau, nur Schließung von Läden, Restaurant, Freizeiteinrichtung und so weiter. Also eigentlich eher ein Shutdown.
Ja, und meine Frage wäre jetzt, ist das eigentlich schlimm, dass man im Alltagsgebrauch so ungefähre Wörter hat und so ungenau ist? Oder gibt es Wörter, die dann tatsächlich eine Rolle spielen? Zum Beispiel, wenn es politisch wird, oder? Sollte man Asylant oder Asylbewerber sagen? Oder so? Oder sollte man vielleicht die Sprache sogar anpassen, wenn sie irgendwie falsch ist? Oder sollte man gar nicht von Klimakrise reden, sondern von Klimazerrüttung? Weil eine Krise geht vorbei. Aber das, wo jetzt die Veränderung, die wir jetzt vorhin sagen, vermutlich nicht. Oder? Also alles so die Frage nach, wie genau ist die Sprache und wie tut sie einem Zeug versprechen, was dann vielleicht nicht genau eintrifft oder so, das, um das geht es.
Aber am Schluss müssen wir uns einfach alle noch verstehen. Drum, ich bin gespannt auf die Diskussion. Mhm. Ich würde sagen, es wird weniger kompliziert, aber nicht weniger spannend. Ungenaue Wörtli, das ist unser nächstes Thema. Sind sie schlimm oder sind sie im Gegenteil eben nötig, dass wir uns überhaupt noch verstehen? Sonst musst du immer zuerst im Dix nachschauen, was du jetzt genau für eine Krankheit hast. Das ist ja auch nicht gäbig. Sind wir ehrlich. Das besprechen wir nach der Weihnachtspause, Mitte Januar. Und wenn du, was zuhörst, auch so ein Wörtli weisst, das unpräzise ist und das dich darum vielleicht ärgert oder gerade beglückt, weil es einfacher ist, dann schick es uns wie immer auf mundart.srf.ch. Und wenn du jetzt ein bisschen traurig bist, dass es jetzt über Weihnachten nichts zu hören gibt, dann empfehle ich dir wärmstens unsere letztjährige Episode. Dann kannst du nämlich hören, wie sich der Markus mit ganz viel Anlauf und Schwung ins Fondue Chinoise-Pfännchen hineinsetzt.
What?
Das ist der SRF-Podcast «Deine Mundart» mit Nadia Zollinger und Markus Gasser. Produktion Anita Richner, Ton- und Audio-Layout Livio Garlin und Benjamin Pogonatos, Distribution Hans-Jörg Bolliger, Projektverantwortung Susanne Witzig.
Nadia Zollinger und Markus Gasser, die sich in die Weihnachtspause verabschieden, bis dann im Januar die nächste Folge vom Podcast «Deine Mundart» kommt. Das Thema dann, ihr habt es ja gerade gehört, ungenaue Wörter. Also Wörter, die in der Alltagssprache falsch oder ungenau gebraucht werden. Zum Beispiel eben, wenn man einfach Corona sagt und nicht zwischen einem Virus und der Krankheit, die das Virus auslöst, unterscheidet. Oder wenn man von exponentiellem Wachstum redet und einfach ganz steil meint. Obwohl exponentiell eine ganz bestimmte Wachstumskurve bezeichnet. Wenn ihr auch so Wörter kennt, wo ihr euch darüber aufregt, dass sie immer wieder falsch gebraucht werden, ja, dann schickt doch uns ein Mail an mundart.srf.ch. Nadia und Markus suchen nämlich noch ganz gute Beispiele. Jetzt habe ich aber zuerst mal ein bisschen Reggae-Musik für euch. Phenom denn mit Stada.
Oh yeah, yeah, yeah. Yeah, hey. Immer umeinander, immer in Bewegung. Komm! Machen auf am Morgen, sagen Danke für den Tag. Es gibt nichts, was mich kümmert und nichts, was mich plagt. Machen meine Arbeit so gut, wie es noch geht. Die Lyrics in meinem Kopf sind parat. Komm! Ich stehe da, mit dem Mic in meiner Hand und bin bereit, wenn die Live-Show anfängt. Zu, ich steh da, muss meinen Aufgaben immer nachgehen. Mic check 1, 2, 3. Ich steh da, mit dem Mic in meiner Hand und sing einen Song voller Nachricht und Melodie. Ich steh da, jeden Tag und dafür bin ich so dankbar. Oh yeah, yeah. Wenn nicht die Eimer bin, dann bin ich auf der Durchreis. Bin auf dem Land, bin in der Stadt und im Umkreis. Hab so viel Kraft, will ich aufs Herz hören und weiss, was ich will und will ich hören, was die Natur sagt. Wenn ich mit dem Auto oder wenn ich mit dem Zug reis. Oder mit dem Bus zusammen mit den Skluschenleits. Stimmig ist toll, wir sind im Umgang schlechte Aussenreiz. Und unsere Lust reizt auf Instrument und Schurmeix. Wenn nicht die Eimer bin, dann bin ich auf der Durchreis. Ich bin auf Festival, Club Gigs und Showcase. Ich sage Danke an Promoter und Disc Showcase. Und sage Danke am Publikum, wir sind nice. Steh da, mit dem Mic in meiner Hand und bin bereit, wenn die Live-Show anfängt. Lass mir zu, ich steh da, muss meinen Aufgaben immer nachgehen. Mic check 1, 2, 3. Ich steh da, mit dem Mic in meiner Hand und sing einen Song voller Nachricht und Melodie. Ich steh da, jeden Tag und dafür bin ich so dankbar. Montag bis Freitag triff ich Kollegen, lese ein Buch oder Zeitschrift. Weil wenn es zu Lyrics kommt, brauch ich ein bisschen Weitsicht. Meine Message an die jungen Leute hört nicht auf beim Weitsplit. Ich steppe als Mike und ich sag ihnen Gang daran, was so viel leist, wie folgen am Tatendrang. Seit ihr das weiss, ja, seit ich's verstanden han, dass man auch anders kann als nur rennen für Bodylang. Ich steppe als Mike und ich sag ihnen Gang daran, sage, was mich nervt, weil ich nicht anders kann. Wenn kein Rassismus mehr gseh auf der Plakatwand, mehr Geld für die Schule und kein Panzer fürs Vaterland. Ich steppe als Mike und ich sag ihnen Gang daran. Ich will keine Schlägerei, ich will kein Bangerang. Weil ich keine Zeit mehr für so Kindergarten habe. Mit Liebe in der Stadt und Lebensfreude in der Strassenbahn. Ich steppe als Mike und ich sag ihnen Gang daran. Sag es noch so lang, bis ich sie gefunden haben. Lauf mit ihr am Ufer entlang. Hand in Hand bis zum Standesamt. Ich steh da, mit dem Mic in meiner Hand und bin bereit, mit die Live-Show anfangen. Lass mir zu, ich steh da, muss meinen Aufgaben immer nachgehen. Mic check 1, 2, 3. Ich steh da,
du mir lässt da. Bleib einfach ein daheim. Ein Tag im Pyjama. Draussen hagelt die Katze. Sonne macht dir blau wie nie. Wurscht, bleib einfach liegen. Etwas machen mag ich nicht. Heute nehme ich mal eine Auszeit. Lass den Stress vor mir durch. Heute nehme ich meine Auszeit. Und niemand kann mich stören. Aus mir hergehen. Lass mein Auto eine Stadt.
Weder lachen noch kannst du aufbägen. Braucht nur einen Hauch an Flügelschlag. Ein falscher Tritt auf dem schmalen Pfad. Und alles zerbricht, alles lässt gehen. Doch du stehst da, als wäre ich nichts. Ich seh's doch in deinem leeren Blick. Ein Licht an Windows, Reiss aus Strick. Braucht nur einen Hauch an Flügelschlag. Im ganzen Werk ist loses Rad. Hast viel zu lang als in dir gelacht. Doch du stehst da, siehst nichts. Ich seh sie in deinem Blick. ich seh sie in deinem Gesicht. Du auf dein Herz, du auf deine Hand, komm du auf die Tür, lauf los und geh. Gang Schritt für Schritt vom Kartenhaus weg, alles geradeaus. Du auf dein Herz, du auf deine Hand, lauf auf deinem Weg am Glück entlang. Gang Schritt für Schritt, oh ging geradeaus weg, alles geradeaus zu mir. Ich sehe es in deinem Gesicht. Brauchst nur ein bisschen Sonne, ein bisschen weite Sicht. Oh, alles, was liegt, steht um mich auf. Braucht gar nicht viel, brauchst nur ein bisschen Schnauf. Ein kleiner Schritt hoch, ein bisschen mehr Mut. Ein Petit Pas und alles wird um mich gut. Ich sehe es in deinem Blick. Ich sehe es in deinem Gesicht. Du auf dein Herz, du auf deine Hand, komm du auf die Tür. Lauf los und gang, gang Schritt für Schritt zum Kartenhaus weg, alles geradeaus. Lauf dein Herz, lauf deine Hand, lauf auf deinem Weg am Glück entlang. Gang Schritt für Schritt, oh ging geradeaus weg, alles geradeaus und zurück zu gang, gang Schritt für Schritt zum Kartenhaus weg, alles geradeaus. Lauf dein Herz auf deine Hand, lauf auf deinem Weg am Glück entlang. Gang Schritt für Schritt, oh ging geradeaus weg, alles geradeaus.
Gustav mit «Die Weg». Heute haben wir es mit dem Familiennamen Frevel zu tun. Frevel geschrieben. Danach gefragt hat er Erich Frevel von Bötschwil mit Bürgerort Henau. Das ist die heutige Gemeinde Uzwil im Kanton St. Gallen. Was hinter dem Familiennamen Frevel steckt, das weiss der Martin Graf vom Schweizerischen Idiotikon und er erzählt es im Gespräch mit dem Mundartredakteur André Perler.
Martin, ich bin wegen nicht der Einzige, der bei Frevel gerade an das hochdeutsche Wort Frevel denkt. Gibt es da einen Zusammenhang?
Ja, den Zusammenhang gibt es eindeutig. Das hochdeutsche Wort und übrigens auch das schweizerdeutsche Wort, das wir alle kennen, ist eben Frevel und das bedeutet Missetat oder einfach so ein bisschen abstrakter gesagt, ein Verstoß gegen die Ordnung oder auch eine Gewalttat. Das ist aber erst eine sekundäre Bedeutung, weil der Ausgangspunkt ist eigentlich etwas Positives gewesen, nämlich Wagemut oder Kühnheit, so steht es in den Wörterbüchern. Und weil Kühnheit schnell in Unverschämtheit oder Überheblichkeit umschlagen kann, ist die ursprünglich positive Qualität von dem Wort irgendwann in die negativ übergegangen und heute nehmen wir eben einen Frevel immer nur als Missetat wahr.
Ich habe gar nicht gewusst, dass Frevel mal eine positive Bedeutung gegeben hat. Und weil die Familiennamen im Spätmittelalter entstanden sind, müssen wir für den Familiennamen Frevel in dem Fall von dieser alten, positiven Bedeutung ausgehen, Wagemut, Kühnheit.
Ja, das ist sicher denkbar. Es gibt ja eine ganze Reihe von so sehr abstrakten Begrifflichkeiten, die in den Familiennamen drinstecken oder die auch wirklich deckungsgleich sind mit diesen Familiennamen. Man denkt da so zum Beispiel an Namen wie Kummer oder Zorn, Zweifel, Angst, Demut. Alles bekannte Schweizer Familiennamen. Und die abstrakten Begriffe, die müssen für die Gesellschaft damals irgendwie ganz alltäglich und ganz normal gewesen sein. Wahrscheinlich auch in Form von Allegorien. Aber für Frevel gibt es eigentlich eine viel einfachere und naheliegendere Lösung.
Und die wäre?
Frevel war auch ein Adjektiv. Und mit Adjektiv sind ja ganz viele Familiennamen gebildet worden. So Namen wie gross, klein, rot, witzig, hässig, stark und so weiter. Die kennen wir ja alle. Und zu denen gehört eben auch Frevel. Das Wort hat im Mittelalter primär mutig, unerschrocken oder verwegen bedeutet. Und das zeigen besonders schöne Stellen aus der mittelhochdeutschen Epik, wo mittelhochdeutsch Frevel ganz positiv gebraucht wird. Zum Beispiel beim Dichter Konrad von Würzburg, da heisst es, der junge hochgeborene Held, so kräftig und so frevelschein. Oder in der sogenannten Kudrun, das ist von einem anonymen Dichter, da heisst es, er ward so bald des Herzen, so frevele und zahm. Das bedeutet, er war so mutig, unerschrocken und friedfertig.
Der ist der erste Frevel mutig und unerschrocken gewesen.
Ja, leider nicht ganz sicher, weil relativ bald hat sich auch die Semantik vom Adjektiv Frevel wie beim Substantiv ins Negative verschoben und hat dann Bedeutungen bekommen wie unverschämt, gewalttätig oder dreist. Schlussendlich können wir nicht ganz genau klären, ob jetzt eher einen positiven oder einen negativen Aspekt bei der Familiennamenbildung den Ausschlag gegeben hat. Aber man könnte mit Sicherheit sagen, dass der erste Namenträger eher extrovertiert war, ein Draufgänger, ein Heisssporn oder vielleicht sogar ein kleiner Haudegen.
Okay. Kommen wir noch kurz zum Geografischen. Der Erich Frevel hat Himadort Henau im Unterdoggenburg, heute heisst die Gemeinde Uzwil. Gibt es den Namen Frevel nur dort oder auch noch anders war?
Ja, in der Schreibweise mit AE ist Frevel effektiv nur ein Uzwiler Geschlecht. Es gibt den Namen aber auch noch mit E in der ersten Silbe geschrieben. Der hat ein paar Bürgerorte mehr, aber die liegen alle etwa in der gleichen Region, nämlich in Buwil, Griesenberg, Schönholzerswil und Weingarten im Kanton Thurgau, also ganz in der Nähe von Uzwil. Frevel, ob das jetzt mit AE oder mit E geschrieben ist, ist also ganz klar ein Ostschweizer Geschlecht, ein Ostschweizer Name, und hat zusammengenommen so rund 600 Namenträger.
Der Martin Graf vom Schweizerischen Idiotikon mit spannenden Auskünften zum Familiennamen Frevel bzw. Frevel. Redaktion von dieser Sendung Markus Gasser, Nadia Zollinger und André Perler. Musikredaktion Alexander Walbeck, am Mikrofon Hama Wakisen. Die Mundart-Sendung vom nächsten Donnerstag oben ist ein literarisches Feuerwerk oder besser gesagt ein Wortknall. Wortknall, so heisst nämlich ein neues Buch mit kurzen Texten von 45 Autoren und Autorinnen. Es sind Sprechtexte, Gedichte, Kurzgeschichten, Theatermonologe und Slamtexte. Viele davon auf Mundart. In der Sendung sind ein paar von diesen Texten in voller Länge zu hören und auch ein Gespräch mit der Tamaris Meyer vom Verlag «Der gesunde Menschenverstand», der diesen Band herausgegeben hat, um auf die Vielfalt der Schweizer Spoken-Word-Szene aufmerksam zu machen. Heute in einer Woche hier auf SRF 1 in der Sendung «Deine Mundart».
Deine Mundart. Alles über Dialekt. Jetzt auf srf1.ch.
Das ist Sandra Rippstein. Stand auf.
Das Leben. das hätte ich gern mit. Dass es kein anderer Mensch gibt für ihn. Willst du es denn glauben oder nicht? Oh, entscheidest du dich fürs Licht oder bleibst du? Ist Madame Giraffe. Sie sieht genau, was ich in meinem Zimmer mache, doch weiter sagen wir sie's nie. Sie hat Verständnis in allen Lebenslagen. Sie kennt meine Geheimnisse auf allen Etagen. Sie ist magisch mit ihren dunklen Flecken. Und wenn ich ihr winke, dann scheint es, als würde sie lächeln. Die Madame Giraffe, die Madame Giraffe. Durch das Fenster im dritten Stock läuft manchmal die Madame Giraffe hier. Sie ist von Natur aus so echt gewachsen, ich bin da aber nur einquartiert. Die Madame Giraffe gehört zu mir, auch klar ist, dass die Liebe nicht kann sein. Sie gehört zu mir, sie ist meine Freundin, in allen Lebenslagen. Sie kennt meine Geheimnisse auf allen Etagen. Sie ist meine Freundin, sie hat so schöne Flecken. Und wenn ich ihr winke, dann scheint es, als würde sie lächeln. Sie ist meine Freundin. Lust sie zu, wie sonst niemand. Sie ist meine Freundin. Ihre Gegenwart ist Balsam. Und manchmal macht's mich traurig, dass ich mit allen langen Hals hang. Die Madame Giraffe. Die Madame Giraffe.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.